Fühlt ihr euch auch manchmal so, dass der Akku platt zu sein scheint, dass ihr abzu leer seid und fertig? Mein Computerakku geht das so, der hält keine 10 Minuten mehr, dann ist der Saft aus. Ich bin eigentlich froh, dass Josef die Einleitung heute gemacht hat mit den Vers aus den Sprüchen. Lehre mich, dass wir einmal sterben müssen, damit auf das wir klug werden. Ja, ich habe den jetzt so halbwegs auswendig zitiert, so wie es noch ich noch drauf hatte. Ja, das ist wirklich so. Das Leben endet tödlich. Können wir machen, was wir wollen. Es endet einfach tödlich. Ja, Löffel abgeben, gibt es ja den Begriff. Ganz böse Arsch zukneifen, gibt es auch. Ja, das Leben endet tödlich, aber war es das? Josef hatte da schon einiges gesagt. Es gibt eine Nachspielzeit und diese Nachspielzeit ist nicht nur ein paar Minuten, sondern diese Nachspielzeit ist eine Ewigkeit. Und die eigentlich 90 Minuten des Spiels sind nichts. Ja, Jesus hat einen Spruch gelassen in Johannes 11, Vers 25. Das ist auch das Thema für heute, was ich habe. Es geht ja um die Ich-Bin-Worte von Jesus, wo er sagt, ich bin etwas. Und Jesus spricht zu ihr, zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist ein ziemlich krasser Ausspruch. Wie kann Jesus sowas sagen? Wie ist das möglich? Krankheiten zu heilen, das ist eine Sache. Aber einen Toten wirklich zum Leben zu erwecken? Ja, heutzutage ist es normal, dass täglich Menschen, deren Herz aufgehört hat zu schlagen und die nicht mehr atmen, durch Reanimierung zurück ins Leben geholt werden. Das passiert tagtäglich. Und dann werden sie mit Herzdruckmassage und mit Beatmung werden sie zurückgebracht und werden vom Sterben bewahrt. Werden aber vom Sterben bewahrt. Sie waren nicht so tot, dass sie wirklich tot waren. Sie haben aufgehört zu atmen, also die lebensnotwendigen Funktionen waren weg, aber der Funke des Lebens war noch in ihnen. Ich habe einen Freund, der arbeitet in einer mobilen Pflege und ihm ist es eines Tages mal passiert, da kam er zu einem Patienten und der lag tot im Bett. Der Tote war schon lange tot, der war kalt und trotzdem ist er verpflichtet, vom Gesetz her Reanimierung zu betreiben. Er muss reanimieren. Er hat sofort den Notarzt gerufen, was auch sinnlos wäre, ein Bestattungsunternehmen wäre sinnvoller gewesen. Aber er musste den Notarzt rufen und musste dann sofort mit der Reanimierung beginnen. Ja, Beatmen und Herzmassage und alles, was er tut, er weiß, es ist sinnlos. Der Mann ist tot. Da kann ich machen, was ich will, der wird nicht mehr wieder aufstehen. Der ist kalt, der ist tot. Ja, erst wenn der Notarzt eintrifft und ihn dann sagt, so, jetzt kannst du die Seite übernehmen. Die gehen hin, gucken, der Mann ist kalt. Die bestätigen, ja, der Mann ist tot. Das sagen wahrscheinlich noch zu ihm, na, du hättest gar keine Wiederbelebung machen müssen. Ja, ich muss. Ich bin dazu verpflichtet. Erst dann darf er aufhören. Ja, nach so einer Begebenheit ist für ihn der Tag natürlich voll daneben. Das ist, da kann noch so viel Schönes passieren, der Tag taucht nichts mehr. Ablegen zu blöden Tag. Er hat eigentlich noch nicht mal das Problem damit, dass ein Patient gestorben ist, weil in seinem Beruf, er arbeitet mit Leuten, die eigentlich ja, so weit im Leben fortgeschritten sind, dass eigentlich die letzte Station der Tod halt ist. Na, also da ist es klar, die sind kurz vorm Lebensende. Mit solchen Leuten arbeitet er und er hat kein Problem, wenn einer stirbt. Das Einzige, was für ihn halt das Problem ist, dass er genau das machen muss, obwohl er weiß, es ist sinnlos. Es ist hart. Also, er hat die Möglichkeit, sicherlich einen Menschen am Leben zu erhalten, wenn die Atmung kurz vorher ausgesetzt hat oder wenn das Herz noch kürzer davor aufgehört hat zu schlagen. Dann hat er vielleicht noch die Hoffnung auf Reanimieren. Und dass das wirklich dann Erfolg hat. Manchmal klappt es, manchmal auch nicht. Ja, Jesus wurde damals zu einem Mann gerufen, der noch lebte, aber definitiv an der Schwelle zum Tod stand. Was macht Jesus? Er steht nicht sofort auf und eilt dahin. Nein, er bleibt da, lehrt seine Jünger noch und geht erst 2 Tage später los. Und er war nicht in Judäa, Bethanien liegt nahe Jerusalem, also in Judäa, sondern er war in Galiläa zu der Zeit und geht dann erst los. Und bevor er da unten ankommt, sind mehrere Tage vergangen. Und als er ankommt, war dieser Mann 4 Tage schon tot und schon lange begraben. 4 Tage tot. Der Mann, zu dem Jesus gerufen war, das war ein Freund von ihm und die ganze Familie, also er hatte noch 2 Schwestern, mit denen war er ebenfalls befreundet und die haben ihn auch rufen lassen. Und da fragt man sich, warum kommt er nicht sofort zu einem Freund hin? Warum macht er das nicht? Als er eintrifft, ja, konnte ihm nur noch die Nachricht gegeben werden, ja, dein Freund ist schon 4 Tage gestorben. Lazarus ist 4 Tage tot und schon begraben. Martha macht jetzt Jesus, ja, indirekt, sag ich mal, den Vorwurf. Na, sie weiß ja nicht, warum er nicht kommen konnte sofort. Aber macht ihn so indirekt auch einen Vorwurf. Und ja, wir lesen jetzt den Text mal aus Johannes 11, Vers 21 bis 27. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das hat sie verstanden. Aber trotzdem glaubt sie nicht, dass Jesus Macht jetzt hier hat, mit diesen Menschen und ihn wieder zum Leben zu erwecken. Also sie glaubt, er hat die Macht, dass durch ihn Menschen zum Vater im Himmel kommen. Das glaubt sie. Davon ist sie überzeugt. Aber in dieser Situation wieder einen Menschen zum Leben zu erwecken, ja, Martha denkt natürlich an die Auferstehung in den letzten Tagen, wo wirklich der Geist und die Seele zum Vater gerufen werden. Damit hat sie recht. Aber Jesus hat eine ganz andere Mission. Er will den Glauben seiner Jünger stärken. Lazarus musste sterben, damit Jesus hier den Vater verherrlichen kann. Sie sollten sehen, dass Jesus wirklich, wirklich der Herr über Leben und Tod ist. Als Jesus am Grab ist, befiehlt er, den Stein wegzurollen und sofort erstmal entsetzen. Was? Der Mann ist 4 Tage tot. Es stinkt schon, es riecht schon. Du kannst da jetzt noch nicht rein. Jesus geht auch nicht rein, aber die haben Angst und schon Panik. Wie kann man das machen? Das ist ja, das Grab ist zu und ist vorbei. Na, sie kriegen wirklich Angst und sie wissen, ne, es stinkt schon. Und wenn jemand tot ist, nach 3 Tagen fangen die Zellen an, wirklich auseinanderzufallen. Die lösen sich auf, die gehen kaputt. Die Struktur der Zelle geht kaputt und aus der eigentlichen Superordnung, die das Leben ermöglicht im Körper, entsteht Chaos. Das Fleisch zerfällt und alles fließt in Atome, einzelne, und verlassen den Körper. Einiges geht in die Luft, anderes fällt zu Boden oder fällt ab. Und im Grunde genommen entsteht aus der Ordnung, die ein lebendiger Mensch ist, im Körper hat, entsteht Chaos. Und alles geht verloren. Ja, wir lesen weiter ab Vers 41 bis 46. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Als Jesus Lazarus ruft, wird die Ordnung in diesen Zellen wiederhergestellt. Die ganzen Atome, die weg waren, die raus sind, gehen wieder in den Körper zurück. Durch die Macht des Wortes werden sie wieder da hineingerufen. Der Körper setzt sich wieder zusammen und es entsteht wieder eine Ordnung und das Leben kommt wieder in den Lazarus zurück. Aus Chaos entsteht wieder Ordnung und daraus das Leben. Wie kann Jesus das machen? Nur durch das Wort. Er ist der Schöpfer und er wird das Wort genannt, das Sprachrohr Gottes, der Gedanke, also Logos. Das Wort Logos kann heißen das Wort, der Gedanke oder der Sinn. Das bedeutet alles das Wort. Und wenn er spricht, dann hat dieses Wort, dann hat das Macht. Wir lesen jetzt aus Johannes 1 die Verse 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis von dem Licht geben. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist dieses Wort. Und er kam in sein Eigentum, und jeder, der ihn aufnimmt, der an ihn glaubt, der ist ein Kind Gottes. Und glaubt ihr, dass Gott seine Kinder sterben lässt, hier auf dieser Erde? Ja. Ja, das wird passieren. Aber danach hat er die Macht, ewig lebendig zu machen. Die Macht hat nur er, er allein. Jeder, der an ihn glaubt, kriegt dieses Geschenk der Gnade. jeder, der an ihn glaubt, bekommt ja wirklich ein Erbteil und ist ein Kind Gottes. Als Gott geschaffen hat, da hat er gesprochen und es ist geworden. Es entstand alles aus Chaos, wurde eine Ordnung. Wurde Licht geschaffen, wurden die Sterne, der Mond, die Sonne, die Erde, das Trockene, das Wasser, lebendige Tiere im Meer, in der Luft und auf dem Land und letztendlich auch der Mensch. Und der Mensch ist der Einzige übrigens, wo er nicht nur gesprochen hat, sondern er hat seine Hand angelegt, er formte den Menschen. Wenn er bei der Schöpfung so viel Mühe macht und spricht und sein Wort hat Macht und Macht schafft Leben, dann hat er auch die Macht, wirklich, wenn einer tot ist, wieder ins Leben zurückzurufen. Dann schafft er auch aus dem Chaos des Todes, schafft er ein neues Leben. Ja, ich übergebe jetzt an den Nächsten, ich weiß nicht, wer jetzt kommt. Du? Okay, dann hören wir das nächste Wort.
Nun ja, jetzt haben wir erstmal ziemlich viel gehört über Auferstehung und Leben. Dietmar hat schon ziemlich viel vorgegriffen, muss ich wirklich sagen. Jetzt stehe ich hier nicht nur, dass ich meinen Text vergessen habe, das kommt dazu, aber es ist ja kein Problem. Das Wort ist lebendig und was lebendig macht, das lebt. Jetzt muss ich mich ein bisschen zurechtfinden. Ja, Dietmar sprach von Auferstehung und Leben. Mein Vers spricht auch ein Ich-Bin-Wort. Ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Drei Dinge, Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, jetzt denkst du dir, Weg. Naja, 1000 Wege führen auch nach Rom, richtig? Aber nur einer führt nach Gott. Und dieser Weg ist nur mit Glauben zu beschreiten. Man muss glauben. Sonst kann man diesen Weg nicht gehen. Und auch nicht die Wahrheit finden. Doch wer ist der Weg? Der Weg ist Jesus Christus. Und die Wahrheit ist Jesus. Und auch das Leben ist Jesus. Und durch ihn leben wir. Auch in Ewigkeit. Doch was bedeutet Weg wirklich? Die Welt hat Tausende, haben wir gerade gehört. Die Weltreligion auch, sie bieten einen an. Aber wirklich zum Heil? Zeigen sie wirklich dorthin, wo es hingeht? Nein. Sie zeigen weder Heil noch einen richtigen Weg. Und so verirren sich die Menschen. Und Jesus bietet hier direkt den Weg an und dieser Weg ist Jesus. Und wir sehen das ja heute in der heutigen Zeit, wie viele Menschen auf den falschen Wegen sind. Und wir haben die Möglichkeit, durch das Wort den Menschen den Weg zu zeigen, der zu Jesus führt. Wir haben die Möglichkeit, über diesen Weg, den Jesus gibt, ihnen den Glauben zu bringen, den Glauben an die Wahrheit. Welches ist das Wort Gottes? Jesus ist das Wort Gottes. Und in Jesus gibt es das Leben und das ewige Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Doch was heißt das? Weg, Leben, Wahrheit. Um den Weg zu bekommen, um die Wahrheit zu bekommen, muss ich glauben. Und ich muss Jesus in mein Leben aufnehmen. Und wenn ich ihn in mein Leben aufnehme, dann bekomme ich Geschenke. Und ich habe Zugang zum Vater. Und ich habe Anrecht auf das ewige Leben durch Jesus Christus. Ich kann beim Vater Tag ein, Tag aus eingehen. Und wenn wir Jesus haben, dann sehen wir auch den Vater durch Jesus. Dann ist natürlich die Frage, glauben das die Menschen? Viele ja, viele nein. Weil sie der falschen Wahrheit glauben. Und in der Welt werden sehr viele Wahrheiten verbreitet. Und alle sind falsch. Wenn es um das Leben geht. Denn Jesus sagt, ich bin das Leben. Und wer mich hat, der kommt zum Vater. Und da Dietmar ja schon so viel vorgegriffen hat, halte ich mich echt kurz. Weil es ist nicht ganz so leicht für mich heute Morgen. Aber was sagt das uns alles? Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bedeutet, dies ist gut und wohlfällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Amen.
Auch noch eins. Wenn ihr das so gemerkt habt, ich weiß jetzt nicht, wer das verfolgt hat, das waren in unserer Übersicht die Worte, die Ich-Bin-Worte 5 und 6. Ich habe jetzt das 7. Werdet nicht unruhig, es gibt noch einen zweiten Thementag nächsten Monat, da sind dann die anderen 4 Worte dran. Aber ich glaube, dass man sie nicht so in der Reihenfolge lesen muss, aber dass sie schon eine gewisse Steigerung geben. Sie gehen auf ein Ziel hin, diese Worte, ein Offenbarungsziel. Kann auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Habt ihr eigentlich schon gemerkt, dass es auch im Alten Testament Ich-Bin-Worte gibt? Dass Gott sich dem Mose offenbart, als Mose sagt, was soll ich denn jetzt sagen? Dann sagt er, ich bin, der ich bin. Also ich bin lebhaftig, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich bin gegenwärtig. Ich bin bei dir, alle Tage. Könnte man jetzt viel drüber sagen, das ist aber nicht mein Thema, aber ich fand es interessant, dass Gott sich schon damals so offenbart hat und jetzt steht einer vor uns, jetzt im dritten Ich-Bin-Wort, der auch sagt, ich bin. Das muss die Juden schon ein bisschen gekribbelt haben, wenn einer sagt, in diesem Hebräisch kann ich ja nicht, aber in diesem Gedankengang, ich bin Gott. Und mein Ich-Bin-Wort steht im Johannes 15. Und da heißt es, ich bin der wahre Weinstock. Ich weiß gar nicht, ob ihr, wenn ich euch jetzt gefragt hätte, was steht denn da jetzt wirklich, hättet ihr wahrscheinlich gesagt, ich bin der Weinstock, also Jesus sagt, ich bin der Weinstock und wir sind die Reben, ihr seid die Reben. Steht aber im Vers 4. Im Vers 1 steht, ich bin der wahre Weinstock. Und da habe ich doch mal 3 Fragen. wenn es einen wahren Weinstock gibt? Gibt es auch einen falschen? Weiß nicht. Können wir gleich mal drüber nachdenken. Warum betont er das so? Ich bin der wahre Weinstock. Und was ist dann mit dem anderen? Und was bedeutet das für mich, für dich? Ich habe mal nachgeguckt, also wahr steht wirklich in fast allen Übersetzungen, richtigen Übersetzungen drin, aber es steht manchmal halt ein bisschen anders übersetzt. Manchmal wird es übersetzt mit der wirkliche oder der vollkommene Weinstock. Ich glaube, das ist auch besser, dann hat man nicht so den Gegensatz zwischen richtig und falsch, zwischen wahr und Lüge, sondern dann liest man das im Zusammenhang als ich bin der wirkliche, der vollkommene Weinstock. Jetzt ist immer noch die Frage, was ist denn der andere? Ich glaube, die meisten, brauche ich es nicht zu erklären, die wissen, dass wir in der Bibel ein altes und ein neues Testament haben und dass wir im Neuen Testament die Offenbarung, die Erklärung des Alten haben. Und ich erzähle euch mal eine Geschichte, wahrscheinlich kennen die meisten von euch, zumindest alle, die hier in Deutschland in die Schule gegangen sind, kennen diese Geschichte. Manche haben sie in Deutsch, manche in Philosophie, manchmal in Soziologie gehört. Die, die sie nicht kennen, mache ich es ganz kurz, die Geschichte heißt das Höhlengleichnis von Platon. Wer es nicht kennt, erzähle ich es auch mal ganz kurz. Der Platon stellt sich das also so vor mit seiner Erkenntnislehre, dass er sich Menschen vorstellt und diese Menschen sitzen in einer Höhle. Und in dieser Höhle sitzen sie angekettet, aneinander. Und sie gucken nicht nach vorne, sondern sie gucken nach hinten. Also sie deutsch, sie gucken an eine Wand. Sehen also nichts als nur Wand. Und weil sie angekettet sind, können sie noch nicht mal ihren Nachbarn richtig sehen. Aber sie leben. Und sie haben es schön warm, weil hinter ihnen ist Feuer. Okay, also es brennt nicht, sondern es ist eine richtige Feuerstelle, also es ist nicht gefährlich. Aber draußen ist das Leben, außerhalb der Höhle. Und an dieser Höhle gehen jetzt Menschen, Tiere vorbei und die Leute in der Höhle hören alles, was draußen gesprochen wird, aber sie sehen nur die Schatten. Versucht es euch vorzustellen, Höhle, Wand, hinter euch Feuer und du siehst an der Wand nur die Schatten. Gleichnis klar. Brauche ich nicht zu erklären, geht übrigens auch noch weiter. Aber in diesem Beispiel haben wir es auch in der Bibel mit einem Schatten zu tun. Und dieser Schatten ist das Alte Testament und es wird uns etwas vorgeschattet, was im Neuen Testament erfüllt wird. Also wenn diese Leute in Platons Höhlengleichnis rausgegangen wären, dann hätten sie die Wahrheit gesehen, wie es wirklich ist, aber so sehen sie nur die Schattenbilder. Und im Alten Testament haben wir auch nur Schattenbilder und hier haben wir jetzt auf einmal den wahren, den vollkommenen, den wirklichen Weinstock. Also brauche ich nicht mehr erklären, was der andere Weinstock ist. Gut, Israel, jeder hat es verstanden. Aber warum betont es Jesus hier so? Weil die Menschen damals unter Gott eine vollkommen andere Vorstellung hatten als wir. Gott hat sich offenbart durch sein Wort, das Gesetz. Heute offenbart er sich durch sein Wort, das Evangelium. Das heißt nicht, dass das Gesetz abgeschlossen ist. Das heißt nicht, also abgeschlossen in dem Sinne, dass es nicht mehr gilt. Das heißt nicht, dass wir damals, die Leute damals dumm gehalten worden sind. Das heißt nur, dass Gott sich weiter offenbart und dass wir jetzt mehr Tiefe erkennen dürfen durch Jesus Christus, Gott, der Mensch geworden ist. Und in diesem Beispiel, in diesem Gleichnis, erklärt er also, okay, der Vater, das ist der Weingärtner. Und ihr oder wir jetzt hier, das sind die Reben. Und das Ziel, was ihr habt als Reben, das ist Frucht bringen. Okay, hätten wir noch ein paar mehr Fragen. Erste Frage ist, was ist denn das, Frucht bringen? Das ist so nicht gemeint ist, wie man es jetzt so wörtlich sich wahrscheinlich vorstellt. Ich soll Frucht bringen, ich soll was zum Erntedankfest dabei tragen. Also solche Gedanken kommen wahrscheinlich keiner. Wir wissen schon, dass das irgendwie geistlich zu verstehen ist. Frucht bringen. Aber was für Früchte? Was sind Früchte vor Gott? Wenn er der Weingärtner ist, wir die Reben, und es um die Früchte geht, geht es erstmal nicht um uns. Ist schon mal vielleicht für den einen unangenehm, die immer nur so auf sich schauen, wie Gott sie lieb hat und wie wichtig sie sind, merken an diesem Gleichnis, es geht eigentlich gar nicht um mich und um dich, sondern um die Früchte. Aber was für Früchte? Was könnten Früchte sein? Erklärt das Gleichnis nicht, aber erklärt die Bibel. Weil die Bibel legt sich ja mit sich selber aus. Also können wir anhand des Wortes Gottes sehen, wenn in Vers 2 heißt, jede Rebe, die an meiner, wo ist das? Das ist Vers 4. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Muss es also eine Frucht sein, die nicht aus mir herauskommt, sondern die aus Gott herauskommt? Also kann ich ohne ihn, getrennt von ihm, nichts tun und es kommt auch nicht aus mir. Also fallen viele Früchte, die wir uns vorstellen, schon mal weg. Wo wir halt denken, es müsste etwas sein, was ich jetzt tue für Jesus, passt nicht in diese Definition von Frucht. Die Frucht kommt aus dem Weinstock. Also die Frucht kommt aus Gott. Ich kann mich hinsetzen, ich kann brüten, ich kann studieren, ich kann gute Werke tun, aber bringe keine Frucht in diesem Sinne. Aber ich soll es doch machen. Ja, ich soll es machen, aber es geht nur in Abhängigkeit, in Beziehung zum Weinstock. Als Rebe selber bist du nichtsnützig, tot sogar, wenn du nicht am Weinstock bleibst. Wenn du deine Kraft vom Weinstock nicht kriegst, kannst du keine Frucht bringen. Wenn du etwas tun willst aus Aktionismus heraus, könnte es im schlimmsten Falle sogar Gott verunehren. Weil die wirkliche Frucht, die nahrhafte Frucht, die kommt vom Weinstock, die kommt von ihm und die kommt nicht aus dir. Vielleicht lösen wir es mal auf. Galater 5, Vers 22, viele kennen den auswendig. Aber auswendig kennen ist gut, Gott wirken lassen ist besser. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Einige setzen hier jetzt einen Doppelpunkt, einige setzen jetzt ein Komma, aber ich lese es einfach mal. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und als letztes Selbstbeherrschung. Früchte des Geistes, Früchte nicht des Jüngers, sondern Früchte, die Gott in dir, in mir tun möchte, sehen möchte, wirken möchte. Ach, die Gott in mir tun möchte. Da brauche ich mich nicht hinsetzen und ein Ei auszubrüten, sondern das möchte Gott tun. Wie? Steht in dem Text drin. Ich habe ihn euch jetzt nicht vorgelesen, aus zeitlichen Gründen tue ich das auch nicht, weil der Text eigentlich wirklich lang ist. Eigentlich müssten wir ihn bis Vers 17 lesen, also von Vers 1 bis Vers 17. Es geht nur in Verbundenheit mit dem Weinstock. Wie eben schon gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nichts heißt nichts. Nicht heißt nicht nur ein wenig oder weniger oder nicht ganz vollkommen. Ohne mich könnt ihr geistlich gesehen etwas, was von Wert ist, was von Bestand ist, nichts tun. Noch nicht mal. Na, jetzt kannst du was für dich einsetzen, wo du denkst, na okay, das ist ja wohl nicht so schwierig. Das könnte man ja mal eben tun. Das ist ja, habe ich ja schon genug Erfahrung oder sonst irgendwas. Nein. Geistlich gesehen, etwas, das etwas bewirkt, kannst du gar nichts tun. Da kannst du noch so viel Bibelschule, Seelsorge oder sonst die Erfahrung haben. Du bist immer wieder neu auf Gott angewiesen und kannst geistlich nichts tun, nichts bewirken, nichts produzieren, wenn du nicht am Weinstock bist. Wenn du nicht deine Kraft, deine Autorität, deine Vollmacht aus dem Weinstock ziehst. Aber das ist nur ein Punkt. Ist nur ein Punkt. Ein weiterer Punkt steht da, da beschreibt er nämlich in Vers 3, dass wir schon rein sind um des Wortes willen. Schon fast der gleiche Satz wie bei der Fußwaschung zwei Kapitel vorher, wo Petrus dann halt nachher ganz gewaschen wurde und Jesus sagt, du bist doch schon rein, nur die Füße müssen nochmal gesäubert, gereinigt werden. Wir sind rein Wir werden gereinigt durch das Wort. Wir können etwas bewirken, dadurch, dass wir Gott kennenlernen. Und wir lernen Gott kennen, nicht dadurch, dass wir in den Wald gehen und Bäume umarmen, sondern dadurch, dass wir im Wort Gottes lesen. Natürlich, klar, jetzt nicht falsch verstehen. Wald ist schön, Bäume sind schön, Natur ist super, aber Gott offenbart sich durch sein Wort. Und wenn ich etwas bewirken will, bewirkt das ja Gott in mir und Gott erklärt mir sich selbst durch sein Wort. Er offenbart sich natürlich auch durch die Schöpfung und durch viele andere Dinge, aber er zeigt sich mir, erklärt sich mir, er führt mich durch sein Wort. Also wenn ich etwas bewirken will, Frucht bringen will, muss ich hier in diesem Wort mich gut auskennen und ihn zu mir reden lassen. Es muss jedes Mal eine neue Überraschung sein, Gott redet zu mir. Es muss etwas Tolles, es muss etwas Wunderbares sein, es muss etwas Kostbares sein. Gott redet zu mir, weil Gott will gerade etwas in mir tun. Früchte wachsen lassen. Es gibt noch einen dritten Punkt. Es gibt noch einen dritten Punkt und dem ist, wer sich ein bisschen mit Weinstöcken und sonstiger Landwirtschaft auskennt, auch weiß und wer auch den Text aufmerksam gelesen hat oder nachlesen möchte, so ein Weinstock muss beschnitten werden. Beschnitten heißt abschneiden. Da müssen Dinge abgeschnitten werden. Da muss eine Rebe gesäubert werden. Da muss das ganze Blattwerk oder wie auch immer das da alles heißt, muss entfernt werden, damit genug Kraft aus der Wurzel dann nachher in die Reben und so gesehen auch in die Trauben kommen kann. Und wenn du und ich wirklich Frucht bringen wollen, dann heißt das auch, Beschneidung ist angesagt, Trennung ist angesagt. Aber nicht mit dem Ziel, uns etwas wegzunehmen, sondern mit dem Ziel, Frucht zu schaffen, Raum zu geben für gute, göttliche, geistliche Dinge. Und das Unangenehme ist das, was ich am Anfang, dieses kleine Gedanken schon gesagt habe, die Rebe an sich ist so was von unwichtig, aber sie wird gebraucht, weil die Frucht an ihr hängt. Die Rebe interessiert kein Mensch. Kauf dir Trauben im Aldi oder wo auch immer du kaufst. Die ganzen Dinger, die da heißen Dinger Reben, also das, was da, wo die Trauben dranhängen, die werden weggeschmissen. Aber die Frucht ist gut. Und in diesem Falle heißt es sogar, die Frucht bleibt. Es ist wie, wenn du kühles, schönes Wasser trinken willst. Und du holst dir was und du freust dich drüber, aber du machst keinen Gedanken an die Wasserleitung, die ist in der Wand verborgen, die siehst du nicht. Die interessiert dich auch nicht. Aber das Wasser, das kühle, klare, gute Wasser, darum geht's. Ich weiß nicht, ob ich einen Exkurs machen soll, wenn ich auf das Tacho gucke, mache ich es nicht. Aber wenn einer jetzt auf den Gedanken kommen sollte, ich schaue mir den Vers an und er redet etwas von Feuer und er redet etwas von Wegschmeißen. Und man könnte hier raus ja lesen, dass Gott die, die keine Frucht bringen, wegschmeißt. Machen wir nochmal eine neue Predigt. Dann gucken wir uns das nochmal genau an, weil das sagt weder der Vers noch das Thema. Und was das Vers und das Thema nicht sagt, sage ich auch nichts dazu. Aber wer da Gedanken daran hat, der guckt mal, in Vers 2 heißt es nämlich von der Rebe, die an dem Weinstock ist, und in Vers 4 heißt es von der Rebe, die in dem Weinstock ist. Da sind welche, die sind dran, die gehören nicht dazu, die werden halt weggenommen. Da sind welche, die in, und die gehören mit dazu, und die werden gereinigt, und da wird Frucht gebracht. Aber das Thema geht so weit, aber es ist wichtig, nicht in einen Text etwas hineinzulesen, wo man meint, das bietet sich gerade an, weil wir selber so gepolt sind und meinen, hier jetzt etwas zu erkennen, weil wir etwas von Feuer und von Verwerfen und so weiter lesen, aber vielleicht nicht sehen, wo gerade Jesus darauf hinaus will. Weil er möchte darauf hinaus, den wahren Weinstock zu offenbaren. Er möchte darauf hinaus und zu zeigen, ihr seid Reben und ihr sollt Frucht bringen. Und wenn ich jetzt natürlich sage, ihr seid so unwichtig wie eine Wasserleitung, kann man sagen, ja, ohne Wasserleitung kommt das Wasser aber auch nicht aus dem Kran. Ja, natürlich. In dem Sinne sind wir natürlich absolut wichtig und notwendig. Und Gott gibt sich sehr, sehr, sehr viel Mühe mit uns. Aber das Endresultat ist wirklich das Fruchtbringen. Das Ziel, dass da etwas Gutes bei rauskommt. Und das dient zu seiner Verherrlichung und zu unserer Freude. Das ist ein doppelter Effekt. Es geht nicht nur um uns, aber es geht auch um uns. Es ist beides. Es geht darum, dass ihm die Ehre gegeben wird, aber es geht auch darum, dass wir uns daran erfreuen können, dass wir diese Früchte genießen können. Und das Schöne ist, nicht nur die eigenen, sondern auch die der anderen. Jetzt haben wir heute einen abgespeckten Thementag und haben drei Prediger hier. Und wir können uns an der Gabe, an der Botschaft des anderen erfreuen. Und die muss ich nicht selber produzieren, die musst du nicht selber produzieren. Da hat Gott einen anderen Bruder gebraucht, hingestellt, dem auch etwas gegeben wurde, was er weitergibt. Nicht für sich behält. Was ist denn das auch für eine Freude, wenn du alles nur für dich behalten willst? Versteht man vielleicht nicht so unbedingt, wenn man sich denkt, ja, hab 10 Euro, hab 50 Euro, kann man besser rechnen, hab 50 Euro im Portemonnaie. Und wenn ich das jetzt unter meine Freunde teile, hat jeder einen Zehner, okay, aber habe ich auch nur noch einen Zehner. Schade, ne? Die freuen sich, aber ich mich nicht. Weil ich muss dir etwas geben, damit die etwas haben. Ich den Kuchen, den ich heute nicht mehr kriege hier, wenn ich den teile, bleibt für mich weniger. Aber dieses Teilen hier ist ganz komisch, sonderbar, weil du hast nachher mehr, wenn du gibst. Das kennt man so nicht, wenn man die physikalischen Dinge sich anschaut. Aber jetzt stell dir mal vor, du teilst den Kuchen unter, wie viel Tag haben wir jetzt hier, egal, wir teilen den Kuchen in 4 Teile. Hat du nun natürlich nur noch ein Viertel, klar. Ist nicht mehr so gut, aber du hast eine Gemeinschaft, die du mit keinem Kuchen ersetzen könntest. Du gibst etwas, 3/4, und bekommst etwas, was dich mit dem Kuchen nicht aufwiegt. Kaufst dir 9, egal. Du, aber diese Gemeinschaft mit den 3 anderen kannst du durch kein Geld der Welt bekommen ersetzen. Und so bekommst du viel mehr, dadurch, dass du gibst. Weil du einen anderen Blickwinkel von Gott bekommst. Weil Gott dir nämlich zeigt, geben ist seliger als nehmen. Und natürlich weiß ich, Gott, dass du brauchst, aber ich, der Geber aller guten Gaben, gebe dir, damit du weitergibst. Ich fülle dich so sehr, dass du mehr hast, als du selber gebrauchen kannst. Das Wort heißt Hingabe. Gott hat sich selber in Jesus Christus für uns hingegeben, damit wir das Leben haben. Hingeben heißt abgeben, loslassen und empfangen. Wenn du etwas geschenkt bekommst, ist das 1000-mal wertvoller, als wie wenn du es dir kaufst. Kennt ihr das? Hoffe ich doch mal, dass ihr euch freut, etwas geschenkt bekommen zu haben von Person XY. Und dieses Geschenk ist, wenn euch die Person wichtig ist, 1000-mal wertvoller als der materielle Wert oder die Möglichkeit, euch das im XY zu kaufen. Und das Ding kann so klein sein und kann 50 Cent gekostet haben, von Kindern handgemacht sein. Und es ist wertvoller als das teuerste Geschenk, was du dir im Laden XY kaufen kannst, wo du richtig Kohle auf den Tisch legst. Durch Hingabe wirst du reich, machst du reich. Es ist das Ziel, Frucht zu bringen, andere zu erfreuen durch göttliche Frucht. Ich habe die 7 Früchte hier vorgelesen, die Gott dir schenkt. Du wirst dadurch nicht ärmer, sondern reicher. Die anderen beiden, Dietmar und Markus, können bestimmt bestätigen, dass sie am meisten mitbekommen haben durch ihre Vorbereitung. Die sind reich geworden, ich übrigens auch gestern Abend noch, die sind reich geworden durch das, was Gott ihnen gegeben hat. Ich gucke immer aufs Tacho, ich kann gar nicht alles erzählen, was Gott mir gegeben hat. Und das merkst du doch auch, wenn du dich vorbereitest, wenn du so einen Text zu dir sprechen lässt, wenn du auch mal einfach nur Gott reden lässt, Gott handeln lässt, nicht festhältst, dich beschneiden lässt, dir etwas nehmen lässt, was dir so wichtig erscheint, loslässt, und merkst, du musst den Rucksack erstmal ausschütten, damit Gott ihn mit was Besserem füllen kann. Ich weiß, das sind Beispiele, und wenn man an etwas hängt und wenn man glaubt, das braucht man unbedingt, Will man das nicht? Da glaubt man, der letzte Rest im Rucksack, im Bild gesprochen, ist so wichtig, ohne den könnte ich nicht mehr weiterkommen. Aber er hindert dich an dem, was Gott dir geben möchte. Und jetzt sieh dich doch mal so als Fruchttransmitter, als Wasserleitung, als jemand, der etwas übergeben darf. Und du bist nicht die Quelle, sondern Gott. Du gibst etwas, aber nicht deine tollen Worte sind es, die den anderen etwas bringen, sondern Gott, der in dir etwas bewirkt, was durch dich durchfließt. Und nachher guckst und denkst du, habe ich ja gar nicht gemerkt. Habe ich ja gar nicht. Ja, ich bin nur die, im Bild jetzt wie noch zum dritten Mal, die Wasserleitung. Ich bin nur der, den Gott gebraucht. Aber Gott gebraucht mich. Gott will mich. Gott benutzt mich. Zu seiner Ehre und Verherrlichung und zu meiner Freude. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde, ist Vers 11. Da freuen sich zwei, da freuen sich zehn. Da freust du dich, da freut Gott sich und da freuen sich alle, die durch dich, durch Gott, gesegnet worden sind. Als wie wenn du das nur für dich behältst und meinst, du kannst es nicht abgeben, weil es ist ja so wichtig für dich. Und das sind gute Früchte. Das sind richtig gute Früchte, weil Gott, der Weingärtner, kümmert sich um seinen Weinstock, um seine Reben und um die Früchte. Es ist schön, das zu wissen und es ist schön, das zu sehen. Wie Gott Menschen gebraucht in Situationen, wie Gott Menschen gebraucht für mich, wie Gott selbst zu mir redet, aber darauf muss ich mich einlassen. Und dazu muss ich, um diese drei Beispiele nochmal vom Anfang, oder diese Voraussetzung nochmal vom Anfang zu bringen, dazu muss ich mit dem Weinstock auch wirklich verbunden sein. In Beziehung zu Gott sein, zu verstehen, jetzt passiert gerade etwas Geistliches, und das auch von ihm anzunehmen und mich nicht dagegen zu wehren. Dazu muss ich verstehen und annehmen, dass ich Reinigung, dass ich Korrektur, dass ich einen brauche, der zu mir spricht, und in mein Leben spricht und vielleicht auch mir mal einen Stopp oder ein Go gibt, also ein Los, Go, ein Los gibt. Ich muss verstehen, dass auch schmerzhafte Beschneidungen ein Ziel haben. Ein Ziel, dass mehr Frucht gebracht werden kann. Gott möchte in mein Leben sprechen. Gott möchte mich segnen. Gott möchte sich mir offenbaren. Und er sagt das im Bild auf den wahren Weinstock. Jetzt gehen wir nochmal zum Plato zurück. Kennt das noch? Habt ihr noch Erinnerung? Wand, Feuer, gefangen. Gott hat dich befreit. Lesen wir hier auch drin. Wer den Sohn hat, der ist frei. Gott hat dich herausgeführt. Du bist Licht. Er hat dir sein Licht offenbart. Er nimmt dich an die Hand und zeigt dir die Wahrheit. Stell dir die Leute im Gleichnis vor, die waren geblendet, aber sie durften erkennen, wie es wirklich ist. Stell dir die Leute vor, wie sie sich gefreut haben, das erste Mal Farben zu sehen. Menschen nicht nur zu hören aus weiter Entfernung, sondern mit ihnen reden zu können. Und stell dir vor, da wären die alleine nie auf den Gedanken gekommen, weil ihre Welt war ihre Welt. Das war für die normal. Die haben nie was anderes gesucht. Und die hätten auch nicht gekonnt, weil sie angekettet waren. Und es kommt jemand, Gott selbst, und offenbart sich und führt sich dich raus und zeigt dir sich und schenkt Neues in dir, Wahres in dir. Ohne Befreier kommt ein Mensch nicht aus der Höhle. Ein Menschen, dem du nur erzählst, wie toll es ist, der wird dir nicht glauben. Aber wenn Gott ihn, dich, mich an die Hand nimmt und aus der Höhle führt, kannst, darfst, sollst du die Wahrheit sehen. Und die Wahrheit macht frei. Der wahre Weinstock ist Gott. Und Gott hat sich uns offenbart, viel mehr, als er sich Israel offenbart hat. Und Israel wusste schon viel mehr, wie viel kannte schon viel, wie viel hat schon viel gehört. Aber wir stehen vor Gott mit einer großen, wunderbaren Aufgabe. Weiterzugeben, Frucht zu bringen, Gott die Ehre zu geben, Segen zu geben und Segen zu empfangen. Ich weiß nicht, ob das die Krönung ist, aber es ist auf jeden Fall wunderbar zu wissen, ein lebendiger Gott ist bei mir und fordert nicht, sondern beschenkt. Er gebraucht und er segnet. Und er ist da, um mit uns durch diese Zeit zu gehen. Ich freue mich schon auf die nächsten Ich-Bin-Worte nächsten Monat im April. Dann fangen wir halt von vorne an. So gesehen sind wir jetzt schon am Ende, aber wie gesagt, es ist ja nicht in chronologischer Reihenfolge. Okay, kurz vor halb, wir stehen auf und beten miteinander und befehlen uns und diese Woche unserem himmlischen Vater an. Vater, wir danken dir dafür, dass du dich offenbarst, immer mehr, immer tiefer und nicht nur in Worten und in Taten, sondern auch uns gebrauchen möchtest in dieser Zeit, in dieser Welt, wo wir viel von Einschränkungen und Maßnahmen hören und möglich auch erleben müssen, sehen wir in dir doch eine wunderbare Freiheit und einen wunderbaren neuen Weg, anders als den mit Israel, anders als mit den Menschen, die dich nicht kennen und in dieser Welt leben und viel Wissen und Erkenntnis anhäufen, sagst du doch, dass du in uns etwas Neues schenken möchtest, Frucht bringen möchtest, die wirklich sichtbar ist, die gut ist, die auch zum Segen der Mitmenschen ist, und darauf wollen wir vertrauen und darin wollen wir dir auch die Ehre geben. Trotz aller auch da Einschränkungen, Beschneidungen und von uns aus, ja, dass wir uns dann halt auch darauf einlassen müssen, sind wir sehr froh und dankbar, dass du zu uns herabgekommen bist, uns nahe gekommen bist und das willst für uns, für mich auch und für euch diese neue Woche rüber. Wir danken dir für deine Zusagen und freuen uns auf ein weiteres Weg, auf einen weiteren Lebensweg hier auf dieser Welt mit dir. Amen.